Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 258, in der wir uns angucken wollen, wie die Landtagswahlen der vergangenen Wochen und ja auch Monate die Parteien und die Politik hier in Berlin beeinflussen. Mit einem Blick heute hier aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio auf die größeren Parteien, nämlich die Regierungsparteien hier in Berlin, die Ampelparteien und dann sozusagen den Oppositionsführer, nämlich die Union. Wir haben also heute eine Runde der ParteiwatcherInnen. Ich bin dabei, Ann-Kathrin Büsker als FDP-Watcherin.
Hallo, hier ist Katharina Hamberger und ich habe einen Blick auf CDU und CSU.
Ja, Franka Belan, ich schaue lange schon auf die SPD, im Moment auch ein bisschen auf Verteidigungspolitik, spielt auch eine große Rolle bei der SPD, Stichwort Lambrecht, werden wir vielleicht auch drüber reden, Stichwort Sondervermögen und vor allen Dingen, das wollte ich loswerden, war gestern auf einem Truppenübungsplatz Munster und habe mir angeschaut, wie fit der Marder, der Schützenpanzer ist, über den wir ja in diesen Tagen so oft reden.
Und Gudula Geuter, ich kümmere mich auch um verschiedene Dinge. In dieser Eigenschaft hier aber bin ich Grünen-Watcherin, früher lange Zeit gewesen, vor vielen Jahren und jetzt seit Anfang des Jahres wieder.
Und du bist uns heute zugeschaltet. Wir sehen dich hier auch per Zoom auf dem Laptop, das vielleicht einfach nochmal zu den Bedingungen, unter denen dieser Podcast entsteht. Wir haben im Prinzip zwei Wahlsieger und zwei Wahlverlierer und teilen uns das jetzt auch so ein bisschen inhaltlich genauso auf, indem wir mit einem Wahlsieger beginnen. Die CDU kann eigentlich jetzt so richtig Party machen, Konstant.
Ja, wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich die CDU selbst nicht, dass sie die Sektkorken knallen lassen kann nach beiden Wahlen. Also Schleswig-Holstein, glaube ich, hatte man relativ schnell damit gerechnet, dass das in gute Bahnen geht. Allerdings ein Ergebnis, das sie fast an die absolute Mehrheit ranbringt, das ist etwas, glaube ich, was man in der CDU, in der Union allgemein nicht mehr geglaubt hätte. Also noch nicht mal mehr in Bayern, wo die ja eigentlich so absolute Mehrheit verwöhnt sind. Selbst da hat man diese 40 plus X schon vorsichtig gesehen und ist schon froh, wenn man so an die 40, knapp über die 40 kommt, 43%, das ist was, was wirklich ungewöhnlich ist und was viel mit Daniel Günther zu tun hat, den man in der CDU und in der CSU, gerade bei den Konservativen übrigens ironischerweise oft verlacht hat als Genosse Günther, weil er so weit nach links tendieren würde. Und dann Nordrhein-Westfalen, das ist eigentlich, muss man sagen, die fast noch wichtigere Wahl für die CDU. Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Das ist das Heimatbundesland des Parteivorsitzenden. Das ist auch ein Riesenlandesverband einfach. Ich glaube, da haben manche Kreisverbände so viele Mitglieder wie in anderen Bundesländern der ganze Landesverband. Mhm. Also da merkt man, welches Gewicht das hat und dass man da doch mit so einem Abstand gewinnt, der wirklich so groß ist, das hat man, glaube ich, nicht vorhergesehen. Was lief ja lang auf dem Kopf-an-Kopf-Rennen raus. Dann hat man gedacht, also manchmal zieht man ja dann noch ein bisschen an, aber dass es dann an die 9%-Punkte geht, das ist schon ein super Ergebnis für die CDU natürlich in Nordrhein-Westfalen, aber auch echt eine Bestätigung für Friedrich Merz.
Das hätte ich dich gerade auch fragen wollen. Ja. Also wie groß ist deiner persönlichen Einschätzung nach sein Anteil an diesem Wahlsieg? Denn Hendrik Wüst ist ja eigentlich auch keine Figur mit Strahlkraft.
Nee. Also Hendrik Wüst hat im Gegensatz zu Daniel Günther ja in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht diese Persönlichkeit gab, mit der man die Leute so gezogen hat. Man muss dazu aber auch sagen, der hatte knapp 200 Tage im Amt. Das ist jetzt nicht so viel. Also da kann man jetzt nicht sagen, der nimmt einen großen Amtsinhaberbonus mit, auch wenn er vorher Verkehrsminister war. Die Bestätigung von Friedrich Merz, meine ich, liegt darin, dass er es geschafft hat, in dieser Zeit, in der er Parteivorsitzender ist, die Partei wieder zu beruhigen. Was ja in den vergangenen Jahren, Monaten ein Riesenproblem der Union war, war diese Zerstrittenheit und diese Gräben und dass sie sich ständig, das kennt man auch von der SPD, Frank, ne, dass sich diese Gruppen ständig gegenseitig eins auf den Deckel geben und der eine sagt was und der andere schießt dagegen und das hat ein inkonsistentes Bild der CDU einfach ergeben und das hat Friedrich Merz, das muss man ihm zurechnen, einfach geschafft, viele Gruppen einzubinden und jetzt erstmal, dass alle die Füße stillhalten und die Partei wieder deutlich geschlossener wirkt, geschlossener auftritt, selbst mit der CSU zusammen. Und das, glaube ich, ist der Einfluss, den Friedrich Merz auf das Wahlergebnis hatte.
Ja, kann man das wirklich auf das Wahlergebnis oder vor allem eben auf das Klima in der Partei beziehen? Ist das wirklich für den Wähler so relevant gewesen?
Das ist jetzt, ja, ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat. Also das ist natürlich das Klima in der Partei, aber so wie eine Partei auftritt, präsentiert sie sich ja dann auch dem Wähler. Und da hat es entsprechend dann den Einfluss, würde ich sagen, auf, auf ein Wahlergebnis. Was ich nicht sagen kann, ist, wie groß der Einfluss ist der Oppositionsarbeit, aber man wird das sicher in Berlin sehen als Stärkung der Oppositionsarbeit und dass man hier keinen Blödsinn gemacht hat. Wenn hätte man es gemacht, wäre das sicher auch im Wahlergebnis zu sehen gewesen.
Und ich finde ja auch, wenn man sich die Politik hier in Berlin anguckt, die finden so langsam auch einen Umgang mit ihrer Oppositionsrolle. Also sie setzen jetzt ja auch immer wieder gezielt Themen, die sie im Bundestag einfach dann nach vorne bringen. Ich sehe das immer wieder bei der Landwirtschaft, da schieben sie immer wieder nach beim Thema Ernährungssicherheit. Aber auch Freihandel versuchen sie ja immer wieder auf die Tagesordnung zu bekommen. Also ich habe schon auch den Eindruck, da spielt sich langsam was ein.
Also um nochmal auf Gudula zu reagieren, natürlich glaube ich schon, dass das die Wähler wahrnehmen, wie sich eine Partei darstellt. Denn das haben wir ja gerade, Katharina, du hast es angesprochen, bei der SPD immer wieder erlebt. Wenn die SPD zerstritten war, dann ist sie erst recht nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Warum das jetzt in Nordrhein-Westfalen auch nicht geklappt hat, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber als es diese Auseinandersetzung etwa um Andrea Nahles gegeben hat und diese Schlammschlachten, sage ich jetzt mal, das wurde natürlich vom Wähler auch nicht gutiert. Und als man dann zusammenstand und sich hinter Olaf Scholz, Überraschung, Überraschung, dann versammelte, dann hat es tatsächlich geklappt bei der Bundestagswahl. Also ich würde es auch so sehen wie du, Katharina, dass Friedrich Merz wahrscheinlich, so wie ich es wahrgenommen habe, nicht der große Sauerländer war, der durch seine Persönlichkeit als Nordrhein-Westfale vor Ort zu sein die christdemokratischen Anhänger da wirklich mobilisiert hat, sondern er hat eben Ruhe in die Partei gebracht und das hat sicherlich eine große Rolle gespielt.
Ja, wollen wir dann kurz gucken, warum die SPD so schlecht abgeschnitten hat?
Ja, meine These ist ja durchaus, und das wird ja auch hier bei der Bundespartei jetzt so gesehen, dass Olaf Scholz da doch eine negative Rolle gespielt hat. Man hat voll auf den Kanzler gesetzt. Thomas Kutschaty, der Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, hat sich mit ihm ablichten lassen. Auf den Plakaten Olaf Scholz ist nochmal reingegangen, auch in den letzten Wochen des Wahlkampfes durch diverse Interview-Offensiven. Er hat versucht, präsent zu sein, auch mit einer Fernsehansprache und ist dann nochmal zur Abschlusskundgebung nach Köln gefahren. Also er hat da viel Herzblut reingesteckt, weil da für die Sozialdemokratie einiges auf dem Spiel stand. Und ich würde sagen, es war einfach zu spät, was da vom Kanzler gekommen ist. Und die negativen Einflüsse, also mit Blick auf die Ukraine-Politik, sein Krisenmanagement, die Kritik, die am Kanzler geäußert wurde, zu wenig präsent, zu wenig erklärend, warum er Sorgen hat, beispielsweise schwere Waffen zu liefern. All das konnte er nicht mehr gut machen, als er dann versucht hat, wieder in die Vorderhand zu kommen. Das kam einfach zu spät und das hat Thomas Kutschaty auch geschadet, weil er eben so sehr auch auf den Kanzler gesetzt hat.
Was ich mich gefragt habe, warum ist er denn dieses Risiko eingegangen, sich mit Kutschaty auf die Wahlplakate setzen zu lassen? Also es sah ja immer schon nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus in Nordrhein-Westfalen. Also die SPD lag leicht immer hinter der CDU. Das macht man doch nur, wenn man sich ganz, 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 ganz sicher ist, dass man einen riesigen Wahlsieg einfährt. So ist die Gefahr doch einfach so groß, dass am Ende das eben dann auch am Kanzler kleben bleibt. Und wenn du auf dem Plakat klebst, dann kriegst du das Ergebnis auch nicht mehr los. Dann kannst du nicht sagen, das ist landesspezifisch, sondern dann warst du in diesem Wahlkampf direkt und mit deinem Konterfei involviert. Also das habe ich einfach
aber
nicht verstanden.
Aber Olaf Scholz ist sich da sicher gewesen, würde ich sagen. Also er wird jetzt nicht damit gerechnet haben, diesen ganz großen, riesigen Erfolg reinholen zu können. Aber er hat es sicherlich so wahrgenommen, dass er dabei helfen könnte, die SPD auf Platz Nummer 1 zu bringen oder zumindest in die Nähe einer Regierungsfähigkeit. Also wenn man kurz hinter der Union gelandet wäre, dann hätte man ja durchaus möglicherweise nur noch sagen können, kommen wir gleich hoffentlich auch nochmal drauf, dann hätte man sagen können, wir müssen jetzt diese Regierung anführen. Also ich würde sagen, der Kanzler ist da so von sich und seinem Kurs überzeugt, dass er da wirklich dran geglaubt hat.
Und vielleicht muss man sich nicht unbedingt gleich zusammen plakatieren, aber wir haben im Saarland andererseits der Union auch vorgeworfen, der CDU auch vorgeworfen, dass sie sich nicht ausreichend engagiert hat. Also das ist ja nicht nur ein Risiko, sondern man kann ja auch sagen, das ist das Mindeste, also dass man sich zumindest überhaupt engagiert.
Ja, das finde ich auch, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, man tritt im Wahlkampf auf und ist bei Wahlkampfveranstaltungen vor Ort Obwohl ich finde, es gibt auch immer noch einen Unterschied zwischen Parteivorsitzenden und Kanzler, aber der Kanzler kann ja auch unterstützen. Und ob du dich auf ein Plakat drucken lässt, also die Unterstützung im Wahlkampf mit aufzutreten, den Kandidaten zu unterstützen, die Landesthemen an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen, ist was anderes, als einfach mit auf ein Plakat zu gehen als quasi Nebenkandidat.
Ich frage mich auch, ob dieses Eintreten im Wahlkampf dann am Ende der Grund ist, warum die SPD jetzt so wenig Demut zeigt. Also man ist in Sachen Ergebnis ja nicht knapp hinter der CDU gelandet, sondern deutlich hinter der CDU gelandet. Und wenn man sich diesen Auftritt anguckt von Kevin Kühnert, dann noch am Wahlabend, der in der ersten Schalte nach der Prognose direkt irgendwie ins Gespräch gebracht hat, dass ja immer noch eine SPD-regierte Regierung möglich sei und dass ja dann auch noch der Spin des Abends war und auch einige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten jetzt offenbar immer noch für möglich halten, dass sie in NRW eine Ampel machen können. Ich finde, da schon ein bisschen mangelnder Demut bei der Partei,
ja, ganz,
angesichts
ganz
dieses
klar.
Ergebnisses.
Also ich habe mir die Augen gerieben, als ich am Sonntagabend im Willy-Brandt-Haus war und in unserer ersten Schalte habe ich da schon gesagt, also hier in den oberen Etagen im Willy-Brandt-Haus muss man sich jetzt Gedanken machen, wie man diese ganz große Schlappe, wie man die verkauft. Und dann kommt ein Lars Klingbeil als Parteivorsitzender, er hat noch ein bisschen abgewartet, kam besonders spät runter, kurz vor sieben erst, als auch die ersten Hochrechnungen da waren. Aber da erklärt er immer noch, eine Mehrheit der Wähler hat sich Rot-Grün gewünscht. Und da hing das ja auch schon am seidenen Faden. Das wäre nur rechnerisch gegangen, wenn die FDP rausgeflogen wäre. Aber wie kann man sowas behaupten? Natürlich in Vorwahlumfragen gab es das. Das präferierte Bündnis, haben viele gesagt, war für viele Rot-Grün. Aber offenbar haben sich die Wähler dann nicht dran gehalten und haben anders entschieden. Oder die sozialdemokratischen Anhänger sind ja in Scharen zu Hause geblieben. Und diese Chuzpe zu haben, dann zu sagen, wir haben einen Regierungsanspruch. Und er hat es dann am nächsten Tag zwar etwas abgemildert, aber immer noch getan, weil er gesagt hat, wir haben die Möglichkeit, eine Ampel zu führen. Und Karl Lauterbach ist abgewatscht worden dafür, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt mit Demut auf diese große Wahlniederlage reagieren und dürfen da nicht darüber philosophieren, dass wir vielleicht doch noch in die Regierung kommen. Da liegen 9 Prozentpunkte zwischen der Union und der SPD und meiner Ansicht nach geht da kein Weg an Schwarz-Grün vorbei und da hätte eben auch die SPD ganz anders reagieren müssen.
Ich würde das jetzt aus grünen Sicht natürlich noch mal ein bisschen anders einordnen, weil man natürlich mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn man nicht jetzt sagen würde, wir halten uns, was ja auch wirklich mantraartig kam, wir halten uns alle Optionen offen nach NRW, natürlich nicht nach Schleswig-Holstein. Und das will man natürlich, um die Preise nach oben zu treiben. Und insofern würde ich auch tatsächlich sagen, dass das noch nicht ausgeschlossen ist, dass möglicherweise Schwarz-Grün auch scheitern könnte, weil die Grünen möglicherweise sehr selbstbewusst auftreten könnten, auch wenn ich das auch für extrem unwahrscheinlich halte. Die ganz andere Frage ist, mit welchem Tonfall die SPD, die damit ja immer noch die absolute Wahlverliererin bleibt, mit welchem Tonfall die SPD so eine Möglichkeit dann noch ins Spiel bringt.
Ja, genau, das ist doch der Punkt. Der Ton macht die Musik. Und da muss ich sagen, also wenn es nicht klappt mit Schwarz-Grün, stehen wir natürlich bereit. Ist ja keine Frage. Sie standen ja dann gezwungenermaßen damals auch bereit, im Bund nochmal in die Große Koalition zu gehen, als Jamaika platzte. Das ist doch eine Binsenweisheit. Aber sie sind ja offensiv da reingegangen und haben gesagt, ja, wir haben noch einen Anspruch, diese Regierung zu führen.
Was sich ja auch eben daraus erklärt, dass am Wahlabend, also ich fand den Ton auch zu selbstbewusst für diese Watsche am Wahlabend, muss man echt sagen. Aber in dem Moment, in dem natürlich Rot-Grün noch möglich gewesen wäre, ist das ja ein ganz anderes Spiel, als wenn man die FDP noch dazu braucht, die ja so abgeschmiert ist und die, um das von Gudula nochmal aufzugreifen, mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn sie nochmal in eine Koalition gehen würde, würde ich jetzt sagen, und sich dann nochmal an der Wand entlang schleifen lassen würde. Also der müsste man wahrscheinlich wahnsinnig viel bieten. Dass es jetzt auch nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, würde ich auch sagen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass die Union bereit ist, einen wahnsinnig hohen Preis zu zahlen, um diese Regierung in Nordrhein-Westfalen zu bilden. Allein schon wegen des, also ne, man braucht dieses Bundesland, man will nicht ein Bundesland verlieren, man hat ja eh weniger bekommen durch das Saarland und man braucht diese Kraft auch im Bundesrat, auch als Oppositionspartei. Also die werden viel tun, um dieses Bundesland wirklich weiterzuhalten und da sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD in die Regierung geht, massiv.
Und ich fand eben diesen Tonfall besonders interessant von Seiten der SPD, weil wir ja historisch falsche Reaktionen wirklich schon erlebt haben. Das war dieser berühmte Auftritt Schröder in der Elefantenrunde, der sich einfach völlig verschätzt hat in der eigenen Einschätzung. Das war Armin Laschet, was großer Gesprächsstoff danach war. Und das muss man doch merken.
Ja. Also dann kann ja, man und doch daraus lernen. Was hat Laschet für auf den Deckel bekommen, weil er bei einem Abstand von, ich glaube, knapp 2 Prozentpunkten gesagt hat, er überlegt sich, eine Regierung zu bilden. Und das von der SPD.
Ja, ja.
Und jetzt machen sie es andersrum. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich wollte nur noch mal halb anknüpfend an vorher fragen an Katrin, wie du die FDP da einschätzt. Da kamen ja relativ schnell auch relativ deutliche Antworten. Würdest du sagen, das ist einfach ausgeschlossen?
Also ausgeschlossen ist am Ende nie irgendwas. Stichwort Große Koalition war damals auch mit der SPD möglich. Frank hat es ja schon gesagt, aber ich glaube, die FDP ist jetzt wirklich erstmal auch dabei, Wunden zu lecken. Gerade auch Schleswig-Holstein, also zusammen mit Schleswig-Holstein, macht das jetzt einfach 2 sehr harte Niederlagen für diese Partei aus, die sich vor allem aus meiner Sicht aus landespolitischen Bedingungen erklären. Man muss sich nur mal vor Augen führen, wer da die Spitzenkandidaten waren. Das ist vielen selbst im Land nicht klar. Bernd Buchholz, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, und in NRW Joachim Stamp, die haben die Rollen ausgefüllt, die vorher Christian Lindner und Wolfgang Kubicki hatten. Also wirklich langjährige Zugpferde der Partei. Und da hatte man jetzt weitgehend unbekannte Spitzenkandidaten. Gerade in Nordrhein-Westfalen hat die FDP auch auf den Senkel bekommen für ihre Corona-Politik. Also da spielen einfach auch landespolitische Aspekte eine Rolle, die man jetzt aufarbeiten muss. Man muss sich, glaube ich, auch nochmal angucken, wie die jeweiligen Landesverbände aufgestellt sind. Die FDP ist jetzt von 12 Mandaten, die sie bekommen hat, mit 10 Männern, 2 Frauen dabei. Ist eine rein weiße Fraktion mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren. Und wenn du so aufgestellt bist als Partei, aber ansonsten vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler erreichst und ja auch erreichen willst, ich glaube, da müssen die einfach wirklich gerade noch mal gucken. Und ich kann mir nur sehr bedingt vorstellen, dass sie diese Ampelkoalition mitmachen würden, weil einfach die inhaltliche Nähe auch im Land noch mal eine schwierigere Nummer ist als im Bund, aus meiner Sicht. Und deshalb, natürlich wäre es für die Bundespolitik großartig, wenn man dann die Stimmen im Bundesrat auch auf der eigenen Seite hätte, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Aber andersrum, hältst du es auch für möglich, dass die FDP jetzt sagt, wir sehen, die Ampel schadet uns, weil das einfach doch an unserer Kernklientel in Teilen vorbeigeht?
Nee, das glaube ich nicht, eben weil die landespolitischen Aspekte so eine große Rolle gespielt haben. Und ja, es gab schon am Wahlabend auch bei Twitter entsprechende Sichtweisen, entsprechende Takes, die ich aber alle einigermaßen undifferenziert fand. Weil wenn man sich genau anguckt, woran es gelegen hat, A, die landespolitischen Aspekte, B, aber am Ende auch die Corona-Politik. Also es hat sich gezeigt, dass gerade bei der FDP in Nordrhein-Westfalen ein großer Teil der älteren Menschen die FDP nicht gewählt hat, weil ihnen die Corona-Politik der Partei nicht passt, weil Ältere sich durch die eher freiheitsgetriebene, an Öffnungen orientierte Politik der Partei eher einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sehen. Und ich glaube, die FDP ist jetzt in der Notwendigkeit, noch mal stärker darauf zu achten, wie man sich tatsächlich in puncto Abgrenzung zur Union positioniert, weil das ist der Angriffspunkt, den die FDP in dieser Ampelkoalition bietet. Hat man jetzt auch gesehen beim Stichwort Energieentlastung. Die Rentnerinnen und Rentner kriegen die Energiepreispauschale nicht. Das hat die CDU aufgegriffen und im Wahlkampf entsprechend auch gespielt.
Aber das ist ja ein bundespolitisches Thema.
Das ist ein bundespolitisches Thema. Habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Also ich glaube schon, dass da im Bund jetzt tatsächlich diese Abgrenzung stattfinden muss, aber nicht unbedingt, indem man auf einen krassen Kontrakurs geht mit den Koalitionspartnern, sondern indem man sich überlegt, wie man die Punkte, die man hat, tatsächlich nochmal stärker rausstellt. Weil man hat auch bei den Energiepreisentlastungen ja mit der Spritpreisentlastung was umgesetzt, was man haben wollte. Man hat in der Pandemiepolitik bekommen, was man wollte. Man kriegt mit der BAföG-Reform jetzt weitgehend das, was man will. Also die FDP macht in der Bundespolitik schon entscheidende Punkte, die auch zum Parteiprogramm passen. Nur irgendwie kriegt sie die tatsächlich nicht an die Wählerinnen und Wähler kommuniziert und mobilisiert.
Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, weil du sagst, es sind vor allem landespolitische Themen gewesen, aber genau das, was du jetzt auch aufgeführt hast, diese bundespolitischen Fragen, Energiepreis, auch die oder Energiepreissenkung, die Frage auch der, kriegen wir unsere Themen überhaupt auf die Straße und so. Das sind ja Dinge, die Christian Lindner auch als Grund genannt hat, warum man in NRW so abgeschmiert ist. Also auch, der hat ja sehr stark auch auf den Bund abgestellt und auch dann nochmal betont, die Ampel war nie unser Wunschtraum und das wirklich dann auch nochmal, wo man gemerkt, also wo ich mir dann gedacht habe, oh, könnte auch ein bisschen ungemütlicher werden. Also siehst du, dass das trotzdem nicht so eine große Rolle gespielt hat bei der Wahl?
Also ich habe versucht herauszustellen, welche große Rolle die landespolitischen Themen erstmal gespielt haben, weil ich glaube, das ist einfach ein ganz entscheidender Punkt. Gerade die Bildungspolitik der FDP in Nordrhein-Westfalen war ein entscheidender Faktor, warum sie
und
so
die Ministerin an sich.
Die Ministerin auch als Person, aber insgesamt eben auch die Politik, für die FDP verantwortlich gemacht wird. Der zweite Teil, und ja, das ist dann die bundespolitische Komponente. Ich habe bei dem Zitat, was du gemacht hast, auch nochmal gezuckt, als er gesagt hat, die Ampel war keine Wunschkonstellation. Das ist nur nichts Neues. Das hat er vor der Wahl gesagt, das hat er nach der Wahl gesagt. Das ist ja das Narrativ der Partei, dass man eben deutlich machen möchte, wir sind mit diesen Partnern nicht verheiratet. Wir wünschen uns diese Koalition nicht. Wir haben andere Projekte, die wir besser fänden. Das ist insofern kein neuer Ton, sondern lediglich eine Betonung des Bekannten. Nur das kommt nicht so gut an.
Aber die FDP hat doch jetzt ein strukturelles Problem. Sie hat das falsche Ministerium.
Ja.
Und das ist eine Ironie der Geschichte. Insofern können Sie, die Liberalen,
du
uns ja schon fast...
Du meinst das Finanzministerium.
Ja, genau. Sie können uns ja fast leid tun. Also wir erinnern uns dran, Guido Westerwelle war Außenminister und ist in den Umfragen da abgestürzt, hat eine schlechte Figur gemacht als Außenminister. Und da gab es eine Diskussion darüber, warum haben wir nicht sofort das Finanzministerium danach gegriffen, weil das unserer Kernkompetenz entspricht. Dann hat Christian Lindner das nun getan. Und wer steht im Mittelpunkt? Die Außenministerin und der Wirtschafts- und Energieminister. Und es ist immer so, und das hat ja auch den Sozialdemokraten massiv geschadet, ich habe ja das eben angedeutet, Olaf Scholz konnte seine Linie in der Ukraine, in der Kriegspolitik, im Krisenmanagement nicht klar machen, seine Sorgen vor einem Atomschlag etwa. Und ein Robert Habeck ist da viel feinfühliger und der kann die Sachen anpacken. Und der fährt dann nach Schwedt in die Raffinerie und sagt den Arbeitern dort, ja, wir sehen eure Nöte, wenn hier kein Öl aus Russland mehr ankommt, aber wir werden das abfangen. Und dann war der entscheidende Satz, ja, der Christian Lindner, der Finanzminister, der wird das ja schon bezahlen. Und Christian Lindner, die FDP, ist jetzt nur noch der Zahl, die FDP ist die Zahlmeisterin. Und das widerspricht dem Kurs, keine Schulden machen zu wollen, Steuererhöhungen, da wehrt man sich noch gegen, da fragt man sich dann, wie soll das alles finanziert werden. Und damit hat Lindner, hat die FDP nun ein Riesenproblem und kann ihre Klientel nicht mehr bedienen.
Sehe ich auch so, dass man da ein strukturelles Problem hat. Ich glaube aber nicht, dass man das falsche Ministerium hat, sondern dass es falsch geführt wird. Christian Lindner hat in den vergangenen Monaten seinen Politikstil massiv verändert. Der war immer einer, der Ecken und Kanten hatte, der in seinen Reden auch mal auf die Pauke gehauen hat und der nah an den Menschen war. Im Wahlkampf kommen die Leute scharenweise und wollen Selfies mit Christian Lindner. Jetzt, seit er Minister ist, macht er auf Staatsmann, redet in Sätzen, die bei einfachen Leuten überhaupt nicht ankommen, weil sie gespickt sind von Fachvokabular aus dem Finanzbereich. Ihm zuzuhören ist inzwischen überhaupt keine Freude mehr, weil diese ganze rhetorische Stärke verschwindet hinter einem Staatsmann-Image. Er ist eben das komplette Gegenteil im Prinzip zu Robert Habeck. Er redet nicht mit den Menschen, sondern er redet auf einem ganz anderen Level. Er ist überhaupt nicht greifbar. Und das
Ähnlich bei Scholz.
Ja, genau. Und das meine ich eben, dass es nicht gelingt, die Politik, die man macht, tatsächlich an die Menschen zu bringen. Lass mich kurz noch eine Sache ergänzen. Plus, man hat dazu drei Ministerien, die eigentlich super zur Partei passen. Bildung, Justiz und das Verkehrs- und Digitalministerium. Aber da ziehen die Leute einfach nicht. Die machen eine Politik, die sie auch nicht verkauft bekommen. Es gibt jetzt eine große BAföG-Reform, wo die FDP stolz ist. Sie kriegt es nicht vermittelt. Also das gesamte MinisterInnen-Team der FDP leistet aus meiner Sicht überhaupt keine gute Arbeit. Und da würde ich dann sagen, das führt dazu, dass in der Außenwirkung die inhaltlichen Punkte, die man macht, am Ende nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gesehen werden.
Was ich noch sagen wollte bei Christian Lindner, wo ich mich frage, zumindest in den politischen Entscheidungen bleibt ihm ja oft nicht so viel anderes, weil wir eben in dieser Ausnahmesituation sind mit Krieg in der Ukraine, mit Corona. Damit muss er umgehen und dann muss die FDP nochmal Dinge machen, die sie sich wahrscheinlich in der Opposition selbst um die Ohren gehauen hätte und was jetzt die Union ja auch tut. Aber bei den Ministerien, da würde ich dir zustimmen. Ich finde es total interessant, was das Verkehrsministerium macht, denn wir erinnern uns zurück an die Koalitionsvertrag. Was haben die Grünen geschrien? Warum kriegt die FDP dieses wichtige Ministerium, wenn es um Klimaschutz geht und Zukunft des Verkehrs, Mobilität? Und die Schlagzeilen, die wir von Wissing mitkriegen, die groß laufen, die sind: Wir haben keine Schilder für Tempo 130 und bitte fotografiert euer Essen nicht. Das ist jetzt überspitzt, ne? Aber sowas bleibt hängen und es bleibt aber nicht hängen. Hier ist mein großer Wurf für die Mobilität der Zukunft. So und so sieht die Bahn aus, so und so sieht der Verkehr aus. Und das finde ich gut und so. Also diese ganzen Dinge, die fehlen mir da irgendwie. Und das finde ich ganz interessant, dass das offenbar nicht, dass das die FDP nicht durchdringt. Und weiß nicht, wann bei denen richtig die Panik anfängt, aber das erinnert mich ja so ein bisschen an diese Koalition 2009 bis 2013, wo sie ja auch, glaube ich, viel gemacht hat, aber am Ende auch nicht durchgekommen ist. Mhm. Und was ist passiert? Sind aus dem Bundestag geflogen.
Wollen wir vielleicht noch einen großen Schwenk machen zum Wahlsieger? Gudula, du meldest dich schon zu Wort, weil wir müssen, finde ich, auch noch mal ausführlicher über die Grünen sprechen.
Genau, also ich würde erst den Übergang versuchen, geschickt mit der FDP zu verbinden. Es ist für einen Verkehrsminister, dessen Partei es sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat, auch zumindest in Richtung grüne Politik eben nicht so viel zu verändern. Natürlich auch ausgesprochen schwer, dann mit der großen Verkehrswende, die er gar nicht will, in die Schlagzeilen zu kommen. Also zumindest eben nicht so greifbar will, wie das bei den Grünen der Fall ist. Und andererseits ist das aber noch nicht ausreichend eine Erklärung für den grünen Erfolg, weil das ja eigentlich wirklich schon tragisch ist. Man steigt ein als Grüne in eine Regierung, in der man sich wirklich das eine Thema auf die Fahnen geschrieben hat. Also wo es wirklich um Energiewende gehen sollte, wo es wirklich um diese Fragen der Modernisierung gehen sollte. Feministische Außenpolitik, was man kriegt, ist Krieg und fossile Energie, die man nun aus anderen Richtungen bekommen muss. Und das finde ich schon beachtlich, dass es den Grünen gelingt, damit zu punkten. Mit der Art, damit umzugehen, mit der Art, die notwendigen Kompromisse zu erklären. Und das ist nun schwierig und das ist natürlich für uns aus Berlin erst recht schwierig, die wir die Landespolitik weniger im Blick haben, als das unsere Landeskorrespondenten tun, zu beurteilen, wie maßgeblich die Bundespolitik für die beiden Wahlerfolge war. Und das ist sicherlich auch unterschiedlich in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, aber dass die Bundespolitik eine wesentliche Rolle gespielt hat, das, glaube ich, kann man bei den Grünen klarer sagen als bei irgendeiner anderen Partei.
Aber trotzdem, Gudula, ich finde es sehr absolut erstaunlich und ein Phänomen, dass die Grünen diesmal überhaupt nicht an der Kriegsbeteiligung, sage ich jetzt bewusst, denn ich denke, wir sind an diesem Krieg beteiligt durch die Waffenlieferung, dass sie da überhaupt kein Problem mehr mit haben, dass ihnen das überhaupt nicht schadet. Und meine Erklärung ist eigentlich nur das, was wir eben schon angedeutet haben, das sind die Personen Baerbock und Habeck, dass die eben ihre Bedenken, ihre Sorgen, ihren Zwiespalt artikulieren können. Man muss sich ja erinnern, dass damals Joschka Fischer Bielefeld den Farbbeutel an den Kopf bekommen hat, als es um die Kriegsbeteiligung Deutschlands ging. Solche Diskussionen finden ja überhaupt nicht mehr statt und die finden jetzt bei den Sozialdemokraten statt. Die haben ein viel größeres Problem damit, dass wir jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben, dass wir schwere Waffen liefern. Und das setzt ja auch Olaf Scholz so zu. Und da haben wir die Diskussion in der SPD-Fraktion. Und da ist die SPD eben nicht geschlossen und der Kanzler führt eben diese unterschiedlichen Pole in der Koalition nicht zusammen. Und meiner Ansicht nach hat das eben auch zur großen Wahlniederlage der Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen beigetragen.
Das ist ein bisschen komplex für die Grünen zu beantworten. Da muss ich jetzt leider mit drei Punkten antworten. Der erste Punkt ist, ich widerspreche einfach mal formal dem Wort Kriegsbeteiligung. Das kann man völkerrechtlich aufladen und dann würde ich jetzt einfach mal widersprechen. Aber man kann es natürlich in allen möglichen Sinnen verwenden. Das war mir nur wichtig. Zweitens, was ich wirklich für ganz wichtig halte, und das wurde ja auch schon vielfach erwähnt, gerade im Vergleich auch zum Kanzler, ist das laute Denken, das beide ja machen. Oder das insgesamt bei den Grünen ja lange antrainiertes, diskursives Politikmachen ist. Das ist dieses selber laut denken und dabei versuchen, Leute mitzunehmen. Also beide meinte ich eben jetzt Habeck und Baerbock. Aber das ist ja insgesamt etwas, woran die Grünen sich über Jahrzehnte geschult haben. Und zwar, und das ist eben auch ein leiser Widerspruch zu dem, was du sagst, zu erstaunlich, dass gerade die Grünen, das ist diese Frage Krieg und Frieden bei den Grünen. Seit dem Farbbeutel Joschka Fischer sind die Grünen eine andere Partei. Die Leute, die ich bei mir aus dem Dorf als Kind kennengelernt hatte, die aktiv bei den Grünen waren, die sind schon längst nicht mehr bei der Partei. Das sind die, die echte Peaceniks waren. Das sind die, die auf eine ganz andere Art ökologisch unterwegs waren. Die sind alle raus aus der Partei. Das ist keine in dem Sinn pazifistische Partei mehr. Und zwar seit dem Parteitag Farbbeutelwürfen, seit Jugoslawien. Und damals ja wirklich einer Kriegsbeteiligung.
Naja, aber Anton Hofreiter habe ich in den vielen Jahren danach auch noch ganz anders wahrgenommen. Also das hat mich schon
also
überrascht.
Anton Hofreiter finde ich ein Phänomen. Ja, Anton Hofreiter hat mich auch sehr überrascht in der Vehemenz, in der Art auch eins zu eins ukrainische Argumente zu übernehmen, die Art der Darstellung, das geht mir genauso, nur ich glaube, was die Grünen insgesamt betrifft, dass die einem Kurs folgen, was viele erstaunt, das liegt, glaube ich, daran, dass viele die Grünen noch als die alte Partei sehen, die sie vor Jugoslawien war. Und das sind sie nicht mehr.
Zwei Fragen, Gudula, an dich. Da anknüpfend, erste, Franks These aufgreifend mit den 100 Milliarden. Ist das so, dass die Grünen so wenig Probleme damit haben an sich? Wenn man die Verhandlungen gerade verfolgt, habe ich eher das Gefühl, dass die Union und die SPD sich dann schneller annähern können, als es jetzt, also dass die Grünen eigentlich der größte Brocken sind. Das wäre meine erste Frage. Zweite Frage, quasi die, die du mir vorher gestellt hast, zurückgebend. Ist der Einfluss von Habeck und Baerbock bei den Landtagswahlen jetzt tatsächlich so groß gewesen?
Erste Frage, das stimmt natürlich in der Frage Krieg und Frieden insgesamt. Dafür gilt das, was ich eben gesagt habe. Und das ist ja auch die Rolle, die Anton Hofreiter spielt. Da geht es vor allem um die Waffenlieferungen. Da kann man eher einen Konsens bei den Grünen herstellen als bei dieser Frage des Sondervermögens, bei der Frage 2%. Es gibt schon eine große Zurückhaltung dafür, dieses gesamte Geld jetzt in die Bundeswehr zu stecken. Und da muss man auch noch mal sehr unterscheiden zwischen den Fachpolitikern, die damit weniger Schwierigkeiten haben, die zum Teil auch schon froh sind, um eine Erweiterung des Sicherheitsbegriffs sozusagen nur um Cyberfragen, während es anderen da wirklich um das, was feministische Außenpolitik heißt, ja nicht, dass man nur Frauen Gutes will, sondern eben dieser weitere Sicherheitsbegriff, der da sagt, mehr in Entwicklungshilfe geben, mehr in Ernährungssicherheit
ja, aber,
geben.
Ja, aber halt, stopp, das ist vom Tisch.
Die einzelnen Leute gucken.
Das ist vom
ja, ja,
Tisch.
Nur das, damit gibt es durchaus Grüne, die Probleme haben.
Ja, ja, genau.
Da gibt es an der Basis Leute, die da durchaus Probleme haben. Und das ist eben weniger stark der Fall bei den Waffenlieferungen. Aber da gibt es an der Basis Leute und da gibt es auch in der Fraktion Leute, die da schon mit den Zähnen knirschen. Insofern ist das natürlich auch noch bei den Grünen eine Frage. Ich glaube nur, dass dieses mit den Zähnenknirschen in der Fraktion bei der SPD genauso der Fall ist.
Aber also natürlich, aber trotzdem, diese Kröte hat man geschluckt. Das Sondervermögen, diese 100 Milliarden, bekommt man mit Unterstützung der Union nur durch, wenn man sagt, alles dieses Geld, alles wird für die Verteidigung ausgegeben und für nichts anderes. Und
für dann muss man sich was immer das sein mag, genau.
Ja, aber nicht für entwicklungspolitische.
Ausschließlich für die Bundeswehr. Die Union sagt ausschließlich für die Bundeswehr. Die Union
ja,
will.
Ja, das sagt die Union und das ist noch nicht vom Tisch. Das sagt die Union und das ist
ja,
aber noch
aber die
nicht
Union
vom Tisch.
Ist ja jetzt eben ein Friedrich Merz ist jetzt noch mal mehr gestärkt und geht jetzt noch mal massiver in diese Verhandlungen rein, die ja noch laufen. Ursprünglich hatte man schon vorgehabt, in dieser Woche über das Sondervermögen abzustimmen. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Das wird sich in den Juni hineinziehen. Da drängt ja Merz auch noch darauf, das 2%-Ziel in irgendeiner Form festzulegen. Kommt wohl nicht ins Grundgesetz, aber da macht man sich...
Grundgesetz wollen sie auch nicht. Sie wollen ja. Gesetzlich, aber nicht Grundgesetz.
Ursprünglich war das mal eine Idee, aber das ist jetzt auch vom Tisch. Aber da ist natürlich jetzt auch durch den Ausgang der Wahl in Nordrhein-Westfalen noch mal Bewegung reingekommen. Ich würde gerne
und
noch.
Das im Übrigen war auch etwas, das müsste ich kurz noch mal aus Sicht der Grünen da einen Zwiespalt aufmachen. Denn wir kommen ja vielleicht gleich noch zu den Koalitionsmöglichkeiten aus Sicht der Grünen, wie man eigentlich Schwarz-Grün sieht, was ja viele gerade im Bund und gerade in der Führungsriege gar nicht so erstaunlich finden. Aber wo man schon vorher in der Fraktion auf den Fluren wohl wirklich Bauchgrimmen hatte, war eben die Vorstellung, eine gestärkte Union nach der NRW-Wahl zu haben, gerade mit Blick auf die Ampelpolitik und auf solche Fragen wie das Sondervermögen. Also das sind da durchaus auch unterschiedliche Bewertungen, ob man sich jetzt vorstellen kann, auch für den Bund ein Signal zu geben, indem man da im Land zusammengeht, oder ob man sagt, der Einfluss, den das auf die Bundespolitik hat, und das sind zwei Paar Schuhe.
Ja, ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen. Du wolltest jetzt auf die Koalitionsoptionen noch zu sprechen kommen. Lass mich noch einen Punkt einbringen aus SPD-Sicht, der mir wichtig ist, darüber noch zu reden, weil ich eingangs auch sagte, dass ich mich eben auch mit Verteidigung beschäftige, gerade mit dem Sondervermögen, aber eben auch mit der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Und ich glaube, wir haben ja auch in der Redaktion darüber diskutiert, ich glaube, dass dieser Faktor unterschätzt wird, was die Verteidigungsministerin da möglicherweise angerichtet hat, damit, dass sie ihren 21-jährigen Sohn mitgenommen hat. Das ist nur ein Punkt. Der hat den Sozialdemokraten, glaube ich, massiv geschadet. Das Auftreten der Ministerin insgesamt, das habe ich gestern beim Truppenbesuch in Munster auch wieder erlebt, wie über sie gesprochen wird. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Da sind wir zu sehr hier in unserer Blase. Selbst wenn es nur ein Geschmäckle hat, aber auch da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten, was die Dienstvorschriften angeht. Aber das hat für viele, glaube ich, das fast zum Überlaufen gebracht. Und sie ist eine Sozialdemokratin, die genauso wie Grüne unter besonderer Beobachtung steht mit Blick auf solche, ich sag mal, moralischen Fragen. Macht man das? Kann man den erwachsenen Sohn im Regierungshubschrauber mitnehmen oder nicht? Und ich glaube, das hat dann auch mit dazu beigetragen, dass bei der SPD, bei SPD-Anhängern gerade in Nordrhein-Westfalen da auch was hängen geblieben ist.
Glaubst du denn, also ich glaube, diesen Hubschraubervorfall, wenn der separat gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob der für so ein Aufsehen gesorgt hätte. Die Frage ist eher das Gesamtbild, glaube ich, das sich ergibt. Und die Frage, die mich noch interessiert, ist, man hat ja bei der SPD nach dieser Wahl jetzt an Konsequenzen wenig gehört. Also eigentlich haben wir alles richtig gemacht, wir haben es halt nicht so gut kommuniziert. Ja, aber eigentlich sind wir toll, nur die Leute wissen es nicht. Und jetzt frage ich mich, reicht das? Wird das der Fraktion, wird das der Partei reichen, oder muss man eben bei den Sozialdemokraten nochmal möglicherweise eben personelle Konsequenzen, vielleicht die von dir angesprochene Verteidigungsministerin, ziehen, und muss man auch nochmal andere Konsequenzen ziehen, die über die Frage der Kommunikation hinausgehen, also was zum Beispiel den Kurs betrifft, der ja immer stark verteidigt worden ist?
Das A und O ist jetzt erstmal die, ja, nicht nur die Kommunikation, es ist die Frage, wie Scholz wirklich die Koalition, die Fliehkräfte da bändigen kann. Also wie er da einen klaren Kurs nach wie vor jetzt Hauptthema, wie gehen wir mit Waffenlieferungen um, wie er da einen klaren Kurs nicht nur kommunizieren kann, sondern auch führen kann, dass das klar ist. Stichwort Marder. Da stehen 100 Marder seit Wochen bei Rheinmetall rum. Rheinmetall macht die auf eigene Faust wieder flott, weil sie auch einen Reibach damit machen können, zu überhöhten Preisen, die an die Ukraine liefern können. Aber Scholz ist überhaupt nicht bereit, im Bundessicherheitsrat diese Marder freizugeben. Die könnten schon längst da sein. Und Annalena Baerbock, die Grünen, verstehe ich so. Ich war beim G7-Außenministertreffen, da hat sie es nochmal betont, dass sie dem sofort zustimmen würde, dass man diese Panzer in die Ukraine liefert. Und das ist ein Wunderpunkt, das ist nicht geklärt in der Koalition. Und dass der Gepard, 50 Gepard-Panzer, die bei der Bundeswehr vor 12 Jahren ausgemustert wurden, für die es keine Munition gibt, da wird jetzt fieberhaft gesucht, ob man Munition finden kann, die kann man im Herbst möglicherweise ein paar von denen dann in die Ukraine schicken. Und das wird als große Leistung Deutschlands verkauft vom Kanzler. Das passt nicht zusammen. Und ich glaube, das merken die Menschen auch.
Aber Stichwort Fliehkräfte, ich glaube, das ist jetzt auch die Herausforderung. Also klar, man kann zu dem Schluss kommen, dass Christine Lambrecht diesem Amt nicht gewachsen ist und dass es sicherlich bessere KandidatInnen dafür gäbe. Nur kann Olaf Scholz es sich leisten, innerhalb kürzester Zeit noch eine Ministerin zu ersetzen? Also auch, ich habe mal durchgespielt, auch mit einigen Leuten aus der FDP. Volker Wissing hat jetzt nicht so einen super Job gemacht, auch in seiner Kommunikation. Du hast es eben beschrieben. Kann man sich das leisten, da eventuell auch einen Wechsel zu vollziehen, jemand anders hinzusetzen? Und ich glaube, es ist gerade nicht der Zeitpunkt, in diesem Kabinett durchzuwechseln, weil also die Union würde es sicherlich freuen, die würde mit Freuden darauf kloppen, dass die nächsten Wechsel stattfinden. Aber ich glaube, es würde auch in der Außenwirkung nicht unbedingt gut ankommen.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also Olaf Scholz wird alles tun, das zu vermeiden. Aber wenn noch eine Kleinigkeit da kommt bei Christine Lambrecht, ich glaube, dann kommt er irgendwann nicht mehr dran vorbei. Also sie darf sich jetzt nichts mehr erlauben.
Sag mal, Gudula, bist du eigentlich noch dabei?
Ich war nicht mehr dabei und bin gerade wieder eingestiegen.
Ich hatte es befürchtet. Dass,
also
als
ich weiß nicht, ob alles das, was ihr jetzt besprochen habt, wenn das Verteidigung war, dann müssen wir es nicht wiederholen sonst.
Ja, wir hatten wahrscheinlich die Leitung nur bis 11 Uhr bestellt und da bist du kurz rausgeflogen. Dachte ich mir doch, dass dein Rauschen im Kopfhörer irgendwie weg war. Jetzt, wo du wieder da bist, wollen wir vielleicht noch eine kurze Runde machen zu Koalitionsoptionen. Das hattest du ja auch angesprochen, dass du da nochmal drüber sprechen möchtest. Bitte.
Ja, die erste Frage ist, ob das eigentlich irgendjemand interessiert, was die Grüne Bundespartei sich dazu denkt, weil das bei den Grünen schon auch eine Besonderheit ist. Es war früher so, das ist so ein bildliches Zeichen für die Rolle, die die Bundespartei bei Landtagswahlen hat, dass da 5 Journalisten im Prinzip allein am Platz vor dem Neuen Tor, das ist die Zentrale, standen und sich gegenseitig unterhalten haben und von da ihre Schalten gemacht haben, weil kein Geld da war für die Bundespartei, weil das Geld der Partei in den Ländern liegt. Und so war es eben auch so, dass wirklich das, was alle Parteien im Munde tragen, aber das bei den Grünen wirklich extrem gegolten hat, über Koalitionen wird im Land entschieden. Ob das jetzt mit dieser wirklich gestiegenen Rolle der Bundespartei immer noch wirklich so ist, ob da jetzt vielleicht sogar mehr mit Baerbock und Habeck als mit den beiden Parteivorsitzenden, da der Einfluss nicht zum Teil doch größer ist, das weiß ich nicht. Aber insofern kann man ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Aber ansonsten ist eben auch ganz interessant, was man in der Bundespartei sich da vorstellt. Es gibt durchaus die, und ich hatte ja eben schon gesagt, auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der gestärkten Rolle der Union im Bund. Und dazu passt eben, dass es durchaus die gibt, die sich einen Schub für die Ampel auch aus den Ländern erhoffen. Mhm. Aber es gibt eben, und das sind auch nicht wenige, durchaus auch die, die sagen, unser Punkt ist Eigenständigkeit. Mhm. Und es gibt zwar Baden-Württemberg, es gibt Hessen, das heißt, es gibt schon schwarz-grüne Verbindungen. Es gab auch bisher schon Schleswig-Holstein, aber das kann gar nicht schaden, wenn wir nochmal deutlich dieses Signal der Eigenständigkeit setzen, sei es mit Blick auf künftige Bundestagswahlen, sei es eben mit Blick auf die Definition der Partei generell. Und dabei spielt vielleicht immer noch eine Rolle diese uralte Koch- und Kellner-Diskussion, die es eben mal zwischen Kanzler Schröder und Außenminister Fischer gab, dass man einfach auch von der SPD enttäuscht war, die Grünen damals vielleicht nicht ernst genommen also hat. Also das gibt es durchaus.
Es mag ja den Wunsch gegeben haben, jetzt vor der Wahl in Düsseldorf seitens der Bundesgrünen, dass man Rückenwind bekommt für den Bund mit einer Ampelkoalition dort. Aber nach diesem katastrophalen Absturz der Sozialdemokraten und der Liberalen kann ich doch nicht Rückenwind erwarten von einer Verliererkoalition in Düsseldorf.
Also das
kann doch
auch wieder wahr.
Kein Mensch jetzt mehr anstreben. Also da kann es doch nur schwarz-grün gehen.
Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich glaube, die Union ist auch bereit, den Grünen wirklich viel zu geben. Sie wissen, also du hast es gesagt am Anfang, Gudula, dass die damit natürlich auch den Preis hochtreiben mit der Offenheit, die sie haben. Und das weiß natürlich die Union, die wird das aber einfach eingehen. Ich glaube, für die Union ist es, die mischen sich, also wie bei den Sozialdemokraten ja auch und ich glaube bei allen Parteien, dass man sich auf Bundesebene eigentlich wenig einmischt, was die Koalitionsbildung im Land betrifft. Ja. Aber für die Union ist es natürlich auch nochmal eine wichtige Option, die sich damit auch nochmal zusätzlich ergibt. Es gibt Hessen, es gibt Baden-Württemberg und jetzt nochmal ein zusätzliches Land hält einfach nochmal weitere Optionen auf, auch wenn das, muss man sagen, in Teilen der CSU vor allem auch nicht nur auf Gegenliebe stößt, weil da die Befürchtung ist, dass man einfach den Grünen damit noch mal ein Stück weiter die Tür zur sogenannten Bürgerlichkeit öffnet. Und man das auf jeden Fall vermeiden möchte, weil man ja gerade in den Städten die Grünen einfach als die größte Konkurrenz begreift. Und deswegen sieht man das so ein bisschen schwierig. Aber insgesamt, ich glaube auch, Schwarz-Grün ist die Wunschkoalition. Die Union hat eh keine andere Option.
Das könnte ja sogar ein Signal sein für die nächste Bundestagswahl. Also wie oft haben wir vor der letzten Bundestagswahl über Jamaika oder eben Schwarz-Grün gesprochen? Und vielleicht, wer weiß, wenn sie so weitermachen, haben wir grün-schwarz.
Wo ich glaube, die Liberalen auch nicht mehr der, wie es früher hieß, natürliche Koalitionspartner der Union sind. Absolut. Also das Verhältnis ist nicht mehr so, wie es früher einmal war. Es sind jetzt zwei Koalitionen daran gescheitert, dass jeweils diese beiden Partner sich nicht einigen konnten.
Und das haben die Sozialdemokraten als großen Wahlerfolg im Willy-Brandt-Haus verkauft. Schwarz-Gelb ist abgewählt. Da konnte ich nur noch in mich hineinlachen.
Man kann auch an allem etwas Positives finden. Politik-Podcast Folge 258, wie die Landtagswahlen die Parteien und die Politik in Berlin beeinflusst haben. Wir freuen uns über Fragen und Feedback an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.